Zukunft bauen. Ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus? Und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft bauen. Heute spreche ich mit Max Dölling vom Werner Sobeck Büro Berlin. Er ist Teamleiter für den Bereich Nachhaltigkeit und Environmental Design. Und um die Arbeit von Max und seinem Team soll es heute auch gehen. Wir sprechen unter anderem darüber, was genau Environmental Design bedeutet, wie Max und sein Team die richtige und nachhaltigste Lösung für ein Projekt finden und wie bei Werner Sobeck intern Wissen zum Thema Nachhaltigkeit weitergegeben wird. Und wir sprechen auch über ein Projekt, bei dem Environmental Design eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich das Archäologische Nationalmuseum in Athen. Ich bin Luisa Rode von der Filmproduktion One Morning und freue mich auf das Gespräch mit dir, Max. Vielleicht kannst du zum Einstieg kurz erklären, was Environmental Design bedeutet.
Ja, Environmental Design ist ein sehr und auch von uns in der Verwendung bewusst breit gefasster Begriff, ja, der im Endeffekt die Synthese, wenn man so möchte, von Architektur, Städtebau, Landschaftsplanung, Klimadesign und all den Ingenieursdisziplinen beinhaltet. Ja, also es ist ein im angelsächsischen Bereich sehr geläufiger Begriff, in Deutschland eher weniger und halt bewusst breit gefasst. Und das ist auch die Prämisse, mit der wir versuchen zu arbeiten bei Werner Sobeck, dass wir eben alle Disziplinen in ihrer Synthese zur Erzeugung von einer starken Nachhaltigkeit vereinen. Und deswegen haben wir das auch gewählt als Working Title, wenn man so möchte, in der Arbeit, neben den traditionellen Begrifflichkeiten von Nachhaltigkeit, Bauphysik und Co., die nichtsdestotrotz Teil genau davon auch sind. Ja.
Du hast ja ursprünglich Architektur studiert. Wie bist du zum Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltige Architektur gekommen?
Na, ich hatte das große Glück, von einer sehr bekannten indischen Architektin, Anupama Kundu, sie als Lehrende zu haben an der TU. Ja, sie hatte da eine Gastprofessur. Und habe mit ihr dann sehr nachhaltige Projekte auch nach meinem Studium in Indien geplant, also für NGOs. Und auch während meines eigenen Diploms für ein NGO in den USA. Und war deswegen sehr geprägt von einem materiell, energetischen, klimatischen und sozialen Nachhaltigkeitsgedanken, der, ich bin auch ein bisschen älter, vor 10+ Jahren in der Architektur noch nicht so en vogue war wie vielleicht jetzt. Da kam es bei mir sehr stark her und bin dann danach bin ich an die Uni gegangen, um da auch im Bereich Bauphysik, Simulation zu lernen, aber immer aus der Designperspektive. Und ich glaube, da kommt viel von dem integralen Ansatz her, in dem ich mich wiederfinde, auch bei Werner Sobeck, weil es hier auch immer sehr stark um Design plus Engineering und beides zusammen geht und ging. Und das ist für mich ein guter Fit in dem Sinne. Das ist so ein bisschen die Genese von meinem eigenen Interesse, was Nachhaltigkeit angeht.
Wie kann man sich jetzt heute deinen Arbeitsalltag vorstellen? Wie sieht der so aus?
Ich meine, im Zentrum von all dem, was wir machen, stehen natürlich die Menschen, die daran arbeiten. Das ist einmal natürlich unser großes Team. Wir haben ja ein vereintes Team in Deutschland und weltweit. Also es ist nicht mehr rein standortbezogen, sondern wir haben alles zusammengelegt. Das heißt, ich habe sehr viele Besprechungen und auch Gespräche mit allen Mitarbeitern, egal wo die sitzen. Und das ist intern die eine Rolle, damit wir die Projekte gut auf die Spur bringen und da auch inhaltliche Reviews machen. Dann ist ein großer Teil von meiner Arbeit auch die Arbeit mit Designern und Architekten. Viele Wettbewerbe, natürlich auch viele Projektbesprechungen, wo wir versuchen, besonders aus einer Nachhaltigkeits- und bei mir auch aus einer energetischen und Tageslichtperspektive, was so das zweite Standbein meiner Arbeit ist, diese Ideen und Konzepte besonders in frühen Phasen in die Projekte zu bringen. Ja, und Wettbewerbe zählen da auch viel dazu. Das ist ein großer Teil von meiner Arbeit.
Ja. Wenn du jetzt ein Projekt begleitest, was für verschiedene Möglichkeiten hast du da jetzt, um das nachhaltiger zu gestalten?
Ich glaube, am Anfang ist es, wenn wir das Glück haben, am Anfang dabei zu sein, dann ist es das Essentielle, dass wir die Identitäts- und städtischen und architektonisch prägenden Elemente von so einem Design erstmal gemeinsam verstehen und gucken, wo sind die Potenziale, ja, um diese auch mit der Nachhaltigkeit Und das können alle Aspekte sein, ja? Also sozial, energetisch, was graue Emissionen angeht auch. Wir optimieren auch mit dem Tragwerk über unsere graue Emissionsgruppe, die wir auch leiten. Diese Aspekte integral zu verweben mit dem, was die Entwerferinnen und Entwerfer denken und tun, ich glaube, das ist das Wichtige. Sprich, es ist ein ganz starkes Dialogverfahren. Ja, es ist nicht so, dass ich immer mit dem Stift da sitze und dann dagegen rechne, sondern wir unterhalten uns basierend auf einer Heuristik, wenn man möchte. Eine Erfahrung, die wir haben über 10 plus Jahre und wir alle zusammen 100 plus Jahre, wenn man die Erfahrung zusammenrechnet, um das dann zu integrieren. Und dann fangen wir an zu validieren und zu verifizieren natürlich, ja, in den späteren Projektphasen mit diversen Levels of Detail, wenn man möchte. Ja, und wir werden dann konkreter und spezifischer und gehen ins Kleine. Aber wir machen es nicht andersrum, dass wir vom Kleinen ins Große gehen, sondern wir überlegen immer, was sind die übergeordneten Prinzipien und wie passt das zu diesem Design. Manchmal streiten wir uns und sagen, gut, das passt jetzt nicht so ganz zu deinem Design. Ja? Und dann kann man offen sein oder nicht. Meistens sind offen. Ja.
Ja, du hast vorhin schon erzählt, als du meintest, du bist über eine indische Architektin zum Thema Nachhaltigkeit gekommen. Meintest du ja schon, das war damals noch nicht so verbreitet. Wie hat sich das so in den letzten Jahren aus deiner Perspektive verändert?
Es ist, findet, glaube ich, ein Generationenwechsel auch statt, innerhalb der Branche, wie in vielen anderen auch. Und wir erleben das, dass nicht immer nur Jüngere, das möchte ich gar nicht so pauschalisieren, sondern einfach auch etwas anders gestrickte Leute in Positionen kommen, wo sie was bewirken möchten. Ja, und das geht wirklich durch alle Altersgruppen, durch jede Schicht durch, ja, mit dem man da zusammenarbeitet. Das ist ein Wandel. Der ist natürlich auch getrieben auf der eher kommerziellen Seite von einem Veränderung in der EU und Veränderungen im Financing auch von Immobilien, wo sicherlich ein Markt geschaffen wurde. Ja, das muss man ganz offen sagen, dass hier auch durch vieles durch Geld zum Guten getrieben wird. Ja, das ist legitim in dem Sinne. Ja, das ist aber nicht der einzige Grund. Ja, sondern viele sind auch wirklich moralisch mittlerweile davon überzeugt, dass man hier dringend handeln muss und möchten einfach auch eine qualitativ bessere Architektur und handwerklich auch eine bessere Stadt schaffen. Denn sicherlich ist der Klimagedanke eine Dimension vom nachhaltig und low emissions bauen, aber auch Handwerk ist eine andere Dimension. Denn umso natürlicher man es baut, desto einfacher und desto besser ist oft das, was entsteht. Ja, es ist also eine Enttechnisierung von vielem und eine Rückbesinnung auch auf Bauweisen und auf Methoden des natürlichen Denkens. Ja, wir sitzen hier in einem natürlich belüfteten Büro, ja, als ein Beispiel. Und diese Gedanken, so basic sie auch erscheinen mögen, die tauchen mittlerweile wieder auf. Und das ist eine große Freude, das zu sehen. Ja,
ja, ich denke, das betrifft wahrscheinlich mehrere Lebensbereiche, in denen man da vielleicht wieder so ein bisschen zurückgeht. Ja. Jetzt bist du ja in deiner Arbeit auch einfach oder ihr darauf angewiesen, dass ihr fundierte Daten habt, auf die ihr zurückgreifen könnt und mit denen ihr beurteilen könnt, was jetzt vielleicht eine nachhaltigere Lösung ist. Wie ist da so der Datenstand? Wie kommt ihr an Daten oder gewinnt ihr die Daten vielleicht auch selbst?
Na, die Daten, mit denen wir arbeiten, die haben auch ihr eigenes Leben. Ja, das ist wie ein Narrativ, was wir im Ingenieurwesen schreiben, anhand der Art von Daten, die wir in jedem Augenblick zur Verfügung haben. Und wie ich versucht habe, das so ein bisschen in dem frühen Phase bis späte Phase Prozess zu beschreiben, sind die Daten am Anfang oft die Erfahrungen oder schnelle Tests, simple Modelle, ja, seien es Tageslicht, thermische Simulationsmodelle, mit denen wir arbeiten, wo wir auf einer ganz hohen Flughöhe etwas testen, um zu schauen, okay, wo ist der Trend, wie ist die Richtung? Und diese Daten bauen wir dann in das Design, was sich ja parallel dazu entwickelt, ein und iterieren und erzeugen neue Daten. Und das Interessante ist natürlich in der Architektur und im Bauwesen, dass wir nicht in dem Sinne naturwissenschaftlich arbeiten, dass wir etwas, was draußen existiert, messen und das verändert sich nicht in dem Sinne durch unser Tun, sondern es ist genau umgekehrt, dass das, was wir messen, die ganze Zeit verändert wird durch das, was wir machen. Ja? Und das ist ein sehr faszinierender Feedback-Effekt, wo man sich auch immer bewusst sein muss, was es jetzt gerade heißt, die Operation, die wir hier vollbringen. Als konkretes Beispiel, wir rechnen die grauen Emissionen in verschiedensten Tragwerkssystemen mit verschiedenen Stützenabständen. dann ergibt sich ein Optimum, ja, wo wir sagen können, okay, hier geht die Reise hin. Und dann iterieren wir weiter im Detail und haben dann einen Design-Daten-Space, wenn man so möchte, in dem wir Entscheidungen treffen können. Und diese Entscheidungen sind dann wieder etwas Soziales und etwas Finanzielles und etwas Designtechnisches. Ja, die Daten sind nie rein in dieser Beziehung, was die Entscheidungsebene angeht, sondern sie sind durchsetzt mit so ganz vielen interessanten Prozessen. Und das ist ein großer Teil. Also wir sind so auch die Überzeuger in Projekten, dass man das besser machen kann. Und dann letzten Endes natürlich werden harte Daten erzeugt, wenn man so will. Ja, wenn es dann auch in die späteren Phasen des Designs geht, schwarz auf weiß, funktioniert das jetzt genauso oder nicht. Das heißt, man visualisiert das immer wie so ein Trichter, der geht dann zu. Ja, am Anfang viel Design-Space und später dann sehr harte Solutions, die kommen. Und das ist so das Eigenleben der Daten. Das versuchen wir den Leuten so zu vermitteln. Ja, weil oftmals, wenn du rausgehst, denken die Leute, du kannst ihnen jetzt sofort erzählen, was die Wahrheit ist. Aber so ist es meistens nicht. Ja.
Ist das vielleicht eine Herausforderung? Also ich hätte dich jetzt als nächstes nach Herausforderungen gefragt, die du so erlebst.
Ja, es ist eine Herausforderung, weil es komplexer geworden ist und weil mehr Benchmarks gelten und die auch verstärkt technischer Natur natürlich sind. Das muss man auch festhalten. Ja, es geht jetzt wieder zum Thema, auch auf der Grundlage von was man entscheidet. Es geht um Emissionsfakten, es geht um energetische Fakten, ja, es geht um Materialverbrauch, also Themen, die wirklich auch messbar sind und die früh messbar sind. Und das ist ein Wandel, der stattgefunden hat, auch im Gegensatz von vor, ja, sagen wir 5 Jahren, wo eher noch mit einem breiteren Pinsel die Nachhaltigkeit deklariert worden konnte. Das ist ein bisschen unfair, Leuten gegenüber, die es auch damals schon anders betrieben haben, aber ihr verzeiht mir. Ja. Aber es ist konkreter geworden. Und das ist gut, weil uns das auch in unserer Arbeit bestätigt, weil es dann stets Teams von Menschen braucht, inklusive den Designern, inklusive uns, die in der Lage sind, das zu deuten. Und diese Deutung ist, oder die Leistung dieser Deutung, je nachdem, wie hochgütig das passiert oder wie schlecht es passiert, prägt dann das Produkt mit, was dabei rauskommt. Ja, und das ist eine Riesenherausforderung, dass wir das vermitteln, vor allem, ja, auch Leuten, die jetzt, und das meine ich gar nicht abschätzig, nicht technisch sind in dem Sinne, ja, sondern Menschen, die einfach anders geschult sind in ihrem Denken, ja, die aber trotzdem mit uns allen zusammen diese Städte bauen. Ja, und das ist die Herausforderung.
Wie würdest du sagen, verändert das Thema Nachhaltigkeit oder Environmental Design den Planungsprozess?
Es drückt Entscheidungen, die eminent wichtig sind, in frühere Phasen des Designs. Insbesondere in Deutschland sehen wir das schon, ja, wo ja oftmals, ja, wieder ein paar Jahre zurück und auch nicht in allen Projekten, weiß Gott, aber in vielen schon, ist eher so eine Kultur der Intensivierung der Untersuchung in den späteren Leistungsphasen gab. Das ändert sich jetzt ganz stark, ja, dass natürlich alles in den frühen Phasen angeschaut werden muss, damit das gar nicht erst in die falsche Richtung läuft, weil es nachher nicht mehr zu beheben ist. Das ist einfach Fakt. Ja. Und das ist eine Veränderung, die geschieht. International mag das oft anders gewesen sein. Ja. Und dadurch, dass wir auch global agieren in Projekten, sehen wir, dass es in anderen Ländern auch anders läuft. Ja. Und davon lernen wir. Wir bringen viel davon nach Deutschland und wir bringen auch viele von der deutschen Präzision in andere Länder.
Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass ihr viel standortübergreifend zusammenarbeitet, interdisziplinär. Wie schafft ihr es da, Wissen weiterzugeben? Weil für viele Personen hat ja das Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch im Studium noch gar keine Rolle gespielt.
Also es gibt zwei Ebenen bei uns intern. Natürlich unser großes Team, was auch sehr multidisziplinär ist, wenn man es mal als das Nachhaltigkeit und Bauphysik Plus Team bezeichnen möchte. Was wir da tun, ist, dass wir keine Silos bilden. Ja, es gibt keine Standortsilos mehr, es gibt keine Fachsilos mehr. Natürlich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spezialisiert. Sie stehen auf einem festen Standbein. Wir regen aber an, dass alle mindestens 2 haben. Ja. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel in der Bauphysik gut auskennt, dann ist es von Vorteil, dass man über nachhaltige Materialien Bescheid weiß und zum Beispiel im Holzbau oder auch was natürliche Dämmmaterialien angeht, dementsprechend beraten kann. Das ist ein sehr plakatives Beispiel dafür. Und das muss man schon fördern, ja, auch bei den Leuten, dass jeder das weiß, wie damit umzugehen ist. Und das machen wir intern durch diverse Fachrichtungen, die wir miteinander verweben. Da gibt es eigene Gruppen für. Und dann versuchen wir natürlich besonders durch die Projektzusammenarbeit, denn wir sind ein interdisziplinäres, multidisziplinäres Büro. Wenn wir dann Projekte haben, wo verschiedene Disziplinen von uns auch Teil sind, dann machen wir immer interne Jourfix-Termine, also gar nicht mit dem Kunden, sondern nur für unsere Disziplinen, wo wir wirklich mit einem ganz feinen Kamm durchgehen und sagen, okay, zum Beispiel dieser Aspekt der U-Werte dieser Bestandsfassade haben nachher einen riesen Einfluss auf die energetische Nachhaltigkeitsbewertung, die wir machen müssen, damit dieses Gebäude von einem Fonds finanziert wird. Und da gibt es dann immer diese Kaskade von Abhängigkeiten. Das kann man sich vorstellen wie so ein schillerndes Fraktal. Ja, du fängst oben an und dieser eine Faktor, den kannst du in Isolation betrachten und denkst, ja, ist ja schön, dann repariere ich es oder nicht. Ja, aber wenn du den reparierst, dann hast du Verbesserungen im Lebenszyklus von diesem Gebäude an ganz vielen Punkten. Und das ist, was wir versuchen, besonders in diesen internen, also sehr projektbasierter Arbeit an den Tag zu kehren. Und haben auch davon abgesehen, also das ist der Kern natürlich von allem, haben wir auch Informationsveranstaltungen, also jede Woche einen Vortrag von einem Mitarbeiter innerhalb der Gesamtfirmengruppe. Und diejenige oder derjenige stellt dann ein Spezialthema vor, wie, ja, das kann alles Mögliche sein. Wie zum Beispiel bei mir, ich spreche über Wettbewerbe ab und zu, was wir uns für Klimakonzepte ausgedacht haben. Andere sprechen über Innovationen im Leichtbau oder ähnliches. Und davon lernen wir auch. Aber am Projekt natürlich, man lernt nirgendwo so gut wie an den Projekten.
Das heißt, du arbeitest ja auch immer wieder dann in unterschiedlichen Teams zusammen. Du hast gerade gesagt, ihr wollt keine Silos haben. Was würdest du sagen, macht dann für dich dann ein gutes Team aus?
Ein gutes Team besticht durch erstmal Enthusiasmus für die Arbeit. Ich glaube, das ist relativ selbstselektierend auch bei Werner Sobeck, weil die Leute kommen her, um das zu erleben und haben oft auch eine sehr interessante Vita hinter sich, sei es im Studium oder in ihrem professionellen Leben, bis sie dann bei uns landen. Ja? Und diese Menschen haben wir dann in den Teams. Das heißt, diese Neugierde, die die mitbringen, das ist essentiell. Besagter Enthusiasmus, auch ein Wille, Dinge vielleicht anders sehen zu wollen. Ja, also gar nicht mit dem Status quo irgendwie mitschwimmen, sondern sagen, das geht besser. Ich habe jetzt Lust darauf, was anderes zu versuchen. Können wir es nicht ins Projekt bringen? Ja? Wenn man es ein bisschen hochtrabend ausdrückt, geht es vielleicht auch darum, die Welt zu verbessern. Ja? Klingt jetzt schwülstig, ist aber, glaube ich, einfach Fakt. Ja? Auch ich bestrebe immer noch im Kleinen an Projekten irgendwie die Welt zu verbessern. Ja? Da bin ich mit groß geworden und das möchte ich weitermachen. Oft schaffen wir es. Ja? Und dann die Möglichkeit, das zusammen dann auch zu feiern und zu verstehen, was wir erreicht haben, ich glaube, das zeichnet die Leute auch aus und das ist essentiell. Jetzt von der technischen Kompetenz, ja, well, die muss natürlich da sein, aber das setze ich als gegeben voraus in einer Firma wie hier.
Wie ist es so von Seite eurer Auftraggeber oder von den Bauherren? Wie stehen die zum Thema Environmental Design? Weil die haben ja vielleicht erstmal im Kopf, was bedeutet das jetzt finanziell für mich?
Ich glaube, die erleben automatisch, was das heißt, wenn das Team gut funktioniert. Ich meine, wir bringen natürlich diesen Ansatz auch in Projekte, wo wir nur mit ein oder zwei Disziplinen agieren. Ja, besonders wenn wir zum Beispiel in Leistungen wie im Nachhaltigkeitsmanagement auch auftauchen, wo wir gar nicht zertifizieren in dem Sinne, sondern wo wir als eine Art Nachhaltigkeitsgeneralplaner auftreten. Und da sind es dann oft auch externe Fachplaner, mit denen wir arbeiten. Und da versuchen wir dann diesen kollaborativen Geist auch ins Leben zu rufen, was oft klappt. Das heißt, der Kunde mag gar nicht wissen, dass er das jetzt kauft, in Anführungszeichen, sondern wir versuchen, dass sie oder er es bekommt, wenn möglich, wenn leistbar, ja, und wenn genug Ressourcen auch zur Verfügung stehen. Denn eins muss man sagen, es ist mehr Aufwand. Ja, auch nochmal vielleicht ein bisschen anknüpfen zu der vorherigen Frage, wo ist der Wandel? Durch dieses Shiften in die frühen Phasen mehr betrachten, es geht mehr Arbeitszeit drauf. Ja, wir müssen intensiver anschauen. Und das zu vermitteln, ist manchmal nicht immer einfach, besonders wenn die Zeiten wie jetzt härter werden. Ja.
Kann ja aber vielleicht dann auch mal sein, dass wenn man früh darin investiert, ein Gebäude nachhaltiger zu gestalten, dass man dann später davon profitiert.
Ja, das ist so. Das ist so. Also die effizienteren Gebäude und vor allem auch die resilienten, anpassbaren und zukunftssicheren Gebäude. Das ist auch ein großes Thema, was wir versuchen, den Leuten mitzugeben. Es geht jetzt halt nicht mehr nur darum, wie in der, weiß ich nicht, High-Performance-Architektur der 90er und 2000er Jahre, wo es ja sehr stark darum ging, das jetzt zu optimieren, wie so ein Porsche, den du da hinstellst und der verbraucht dann wenig Energie. Und das ist diese hochgedämmte High-Performance-Maschine. Da gehen wir auch von weg, ja, und versuchen, die Bauherren zu beraten, denk an dieses Gebäude über 150 Jahre, wie können wir es anpassen? Und das hat definitiv eine Veränderung, bringt das mit sich. Klappt nicht immer, aber wir versuchen es in die Projekte zu bringen und sind da auch auf der Seite auch von vielen Architekten, die das wollen. Ja, weil das sind im Endeffekt unsere Partnerinnen und Partner. Ja, mit denen zusammen bauen wir einfach diese Umwelt. Das muss klappen. Ja.
Kannst du mal ein Beispiel machen, wie man sich eure Beratung so im Arbeitsablauf vielleicht vorstellen kann?
Nehmen wir zum Beispiel einen Wettbewerb, ja, in einer ganz frühen Phase. Wir bringen dann 1, 2, 3 erfahrene Leute aus den Kerndisziplinen, ja, oftmals aus der Statik, aus der Fassadenplanung, Kolleginnen oder ich aus Environmental Design oder der Nachhaltigkeit. Jetzt mal auf Deutsch formuliert, versuchen dann mal ein bisschen das Design auseinanderzunehmen für 5 Minuten. Ja, wir nennen es immer so, als ob du den Baum mal kurz schüttelst, ja, um zu gucken, was bleibt eigentlich am Baum kleben jetzt aus der Sicht der Nachhaltigkeit und was nicht. Ja, das ist ein bisschen stark formuliert, aber ich glaube, es ist notwendig, das zu tun, weil oft valide Designaspekte, die bestehen in so einem Projekt, noch sehr viel mehr strahlen können, wenn man ihnen ihre Nachhaltigkeitskraft auch gibt. Ja, sei es, die Fassade zu verbessern, dass wir hier noch ein sehr viel tieferes Tageslicht bekommen, sei es ein Atrium zu öffnen, anstatt es als hermetisch geschlossenen Raum zu betrachten, ja, dass wir erlauben, dass etwas atmet, ja, dass es über die Jahreszeiten auch noch ein Leben hat, ja, dieser Raum, solange es die Akustik zulässt, die wir dann auch prüfen. Ja, ist es laut, ist es leise, kann ich diese Fenster aufmachen? Begrünen wir das oder nicht? Wir wollen es begrünen, unsere Fassadenabteilung ist sehr stark da drin, auch bepflanzte und begrünte Fassaden zu entwerfen. Da ist unheimlich viel Wissen, was wir in die Projekte bringen. Und nach diesem Schütteln und Rühren kristallisieren sich eigentlich meist, wenn es persönlich klappt zwischen den Bearbeitern, bessere Konzepte. Ja, und die gilt es dann weiter zu schärfen, immer in Anbetracht der Designaufgabe und das auch abzustimmen mit den anderen Belangen. Ja, weil es tanzt nicht alles immer nur nach der Nase der Nachhaltigkeit, sondern wir haben auch Dinge, die wir sozial zum Beispiel jetzt in einem Raum tun müssen, ja, und dann schotte ich die nicht ab oder ähnliches, sondern ich muss damit anders umgehen. Und dieses Kalibrieren von all diesen Aspekten, das ist auch unheimlich wichtig. Und so läuft der Prozess. Oftmals am Ende quantifizieren wir dann so Kernmetrics, wenn man möchte. Das heißt, wir berechnen einmal, gut, das, was wir jetzt getan haben, wie viel CO2 spart das zum Beispiel in der Konstruktion gegenüber einer konventionellen Bauweise. Sagen wir, wir haben einen Anteil von zirkulären Bauteilen in dieses Projekt gebracht versus einen traditioneller In-Situ-Stahlbetonbau, ja, als ein Beispiel. Und zeigen das dann auch in Wettbewerbsverfahren auf oder in den frühen Phasen besprechen wir das mit dem Bauherrn. Ja. Und das ist so der Prozess. Also ist ein sehr persönlicher Prozess.
Dann können wir vielleicht mal noch über ein konkretes Projektbeispiel sprechen. Und zwar das Archäologische Nationalmuseum in Athen. Kannst du mal erzählen, welche Rolle dabei Environmental Design gespielt hat?
Ja, Athen ist ein bezüglich Nachhaltigkeit super relevantes und interessantes Projekt, weil es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen operiert. Einmal natürlich kulturgeschichtlich, wegen dessen, was dort ausgestellt wird. Also Artefakte aus der Wiege der Zivilisation Europas und weltweit. Das ist der eine Aspekt. Dann ist es für die Stadt ein meiner Ansicht nach sehr, sehr relevantes Gebäude, weil es einen neuen Park und Platz schafft für die Umgebung, in der sich es befindet. Und es muss natürlich auch für die Besucher, die Artefakte, die wir dort ausstellen, eine ansprechende Umgebung schaffen, in der eben diese absolut unglaublichen kulturhistorisch relevanten Ausstellungsstücke bewahrt werden. Ja, und das ist natürlich auch, was ein Museum tut. Ja, ähnlich wie wir hier in Berlin auch die neue Nationalgalerie des 20. Jahrhunderts bauen. Da gibt es viele Parallelen dazu. In Sachen Environmental Design, zusammen mit David Chipperfield, war es, wir hatten ja vorhin ein bisschen über den Prozess gesprochen, ja, und über das Persönliche, wie sehr man sich kennt. Und umso besser man sich kennt über die Jahre, desto natürlicher läuft auch dieser Dialog ab, von dem ich vorhin sprach. Und da war Athen sicherlich ein sehr besonderes Projekt, weil es ein sehr natürlicher Dialog war. Ja, das heißt, wir haben es natürlich nicht entworfen, ja, aber wir haben den Prozess begleitet und immer an neuralgischen Punkten beraten, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder die andere. Und da kristallisierten sich halt einige Punkte raus, die natürlich von Chipperfield kamen, aber dann auch mit uns und anderen, auch den Tragwerksplanern, die in dem Fall nicht wir waren, diskutiert, wie eben die Absenkung auch des neuen Museumskörpers in den Boden und die Schaffung eines sehr, sehr großen und auch tief beerdeten Parks darüber, ja, der wirklich eine neue grüne Lunge auch für diesen Bereich schaffen soll innerhalb der Stadt, der jetzt nur eher schlecht als recht existiert. Ja, das war ein Aspekt, an dem stark gearbeitet wurde, auch mit Peter Wirz, mit den Landschaftsarchitekten. Das hatte für uns eher auch auf der energetischen, klimatischen, Tageslicht- und museumsklimatischen Seite den Vorteil, dass wir wie so eine Art von Höhle bauen, wenn man so möchte, sprichwörtlich, die durch eine ganz große thermische Masse, einen Komfort, auch in einem sehr heißen Athener Sommer bewirkt und dementsprechend auch mit sehr viel weniger Energieeinsatz konditioniert werden kann. Ja? Denn das sind schon Aspekte, trotz sozialer, städtebaulicher, kulturhistorischer Aspekte, von denen ich gerade sprach, die immer noch gelten, dass wir nicht mehr extrem CO2-intensive Museen bauen können und sollen. Und das hat natürlich diese Entscheidung, das abzusenken, nochmal bestärkt. Es ist aber da auch das primäre Beispiel dafür, dass das nie die Argumentation war, warum wir das jetzt tun. Ja, wir haben nicht gesagt, bitte baue eine Höhle, damit ich weniger Energie reinstecke und dann wurde das so gemacht. Nein, sondern der Entwurfsgedanke war ein ganz anderer, nämlich auch, und das ist auch super interessant, dem Bestandsgebäude dahinter einen Vorplatz zu geben, damit dieses Gebäude seine Signifikanz auch sozial nachhaltig in der Stadt bewahrt. Das war auch ein prägender Moment. Und das heißt, darüber, wo ich vorhin sprach, dass man so Abhängigkeiten hat, die dann wie so ein Fraktalbild durchlaufen, die waren hier auch in dem Design vorhanden. Und da hatten wir sehr prägende Diskussionen über diese Aspekte. Und das war absolut für mich absolut faszinierend. Es ist selten in der Karriere von jemandem, dass dass es so funktioniert. Ja, und wir wussten auch Richtung Ende dieses Prozesses, dass wir, egal ob du jetzt gewinnst oder verlierst, ja, da geht es oftmals nicht drum, aber dass wir gemeinsam was geschaffen hatten, wo wir sagen können, wow, hier spüre ich was, wenn ich es anschaue. Und das sind eigentlich die Momente, wenn man in dieser Art von, das soll nicht arrogant klingen, ich meine das nicht so, aber in dieser Sphäre der Architektur, ja, die da elitär ist, so ist es teils, aber wenn man dann da mit operiert, aus Zufall oder weil man mal was gut gemacht hat oder wie auch immer und dann so ein Ergebnis bei rauskommt, dann ist es ein Moment, der einen verändert, ja, und der dann auch eine Stadt verändern wird. Ja. Und das ist, was wir versuchen, den Leuten zu geben. Ja. Das ist Athen, also eine starke Verwebung von Architektur und Ingenieurskunst und Landschaftsarchitektur, ja.
Ja, ich glaube, man merkt dir an, dass du fasziniert bist und dich darüber freust. Was gab es so für Herausforderungen vielleicht auch dabei?
Ich glaube, die Herausforderung bei dem Entwurf oder in dem Kontext ist auch die soziale Fragestellung in dem Bezirk, wo sich's befindet, ja, auch gegenüber der Universität, der Technischen in Athen, wo sich ganz klar die Frage gestellt wurde, ist das der richtige Entwurf, wird jetzt hier gentrifiziert, ja, im Negativen, ja, oder wird etwas Positives geschaffen? Ja? Das ist eine Herausforderung, aber bei solcher Art von Projekten besteht die immer, ja, weil die eine globale und überregionale Relevanz haben. Und ich bin zwar der Meinung, dass wir viel im Environmental Design, hier, was ja dann Architektur, Design, Städtebau beinhaltet, stellvertretend jetzt vielleicht für uns alle als Planer gesprochen, dass wir da viel beeinflussen können, ja, und viel Gutes oder viel Schlechtes tun. Dass letzten Endes das aber auch eine übergeordnete Diskussion ist, ja, auch von den Bewohnern und von den Regierenden in diesen Städten, was sie bewirken wollen. Die Verhandlung dessen, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen in so einem Projekt. Also transformative Infrastrukturprojekte, genau wie, um es wieder zu sagen, wie hier in Berlin, ja, NG20, Neue Nationalgalerie, diskutiert auch auf einem ähnlichen Niveau, ja, Projekte vorher, die ich in meiner Karriere gebaut habe, interessanterweise mehrere dieser Art, ja, die waren immer und sind immer kontrovers in dieser Beziehung. Ist oft aber so, man denke an die Elbphilharmonie oder anderes, dass wenn die einmal fertig sind, ja, und dann diese inhärente Qualität auch haben, von der immer gesprochen wurde, und die Leute hingehen und merken, wow, das hätte ich jetzt aber nicht so gedacht. Das ist ja Wahnsinn. Ja? Und wir hoffen immer auf diese Momente. Ja.
Denkst du, dass die Beratung, die du oder die ihr anbietet, dass man die vielleicht irgendwie in ein paar Jahren nicht mehr braucht, weil hoffentlich alle PlanerInnen das vielleicht schon automatisch in ihrer Planung beachten?
Also ich würde mir wünschen, durch unser Tun und auch durch das Tun der Lehrenden an den Universitäten und auch der Tonangebenden in den jeweiligen Büros, wo die Leute nachher arbeiten, dass dieses Wissen sich stärker anreichert, ja, und wir auf eine gewisse Art und Weise weniger tun müssen. Ja. Aber das, mit weniger tun meine ich, dass wir nicht mehr viele auch von den Basics teilweise erklären müssen, was nicht schlimm ist, das tun wir gern, das ist auch unser Job. Ja. Das ist oftmals auch gut, wenn die Leute weniger wissen, weil dann sind sie weniger voreingenommen. Also da ist jeder willkommen. Ich glaube aber nicht, dass die Arbeit, die wir tun, redundant wird, ja, sondern ich hoffe, dass wir das generelle Niveau des Denkens über Nachhaltigkeit noch weiter erhöhen in der Branche, und der Prozess ist längst da. Ja. Und dass wir dann dadurch, dass die Basis sehr viel solider ist, noch sehr viel intelligentere Diskussionen führen können miteinander. Und wir hatten ja vorhin auch über Daten und die Komplexität dessen gesprochen. Dadurch, dass die existieren, diese Daten, und dass wir mit denen umgehen müssen und Menschen, haben wir auch erwähnt, anders geschult sind, ja, ein Denken sehr materiell und räumlich, die anderen in energetischen Stoffströmen, ja, die anderen regulativ, ja, denke ich, dass wir nicht überflüssig werden, in dem Sinne, dass wir Mediatoren sind, ja, die all das managen, was hier entsteht. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Branchen sind wir in der Baubranche in einem sehr diskursiven Prozess. Ja, es geht dann nachher um Materie, die aufeinander gestapelt wird. Ja, und es geht um Abstimmungsprozesse mit Städten. Vieles findet dann in Meetingräumen statt. Die Daten hoffe ich, dass wir sehr einfacher produzieren werden. Ja, das ist die Frage spielt ja auch so ein bisschen an auf die Veränderung der Prozesse im Engineering auch durch KI oder Ähnliches. Und ich unterstütze das. Ja. Ich hoffe, wir kriegen mehr gute Daten sehr früh. Wir sehen es jetzt auch schon in vielen Architekturstudios, die dann mit vereinfachten Modellen auch arbeiten, anhand derer Ergebnisse wir diskutieren können. Das ist total, total fantastisch. Deswegen glaube ich, ja, es ist eher so eine Art kultureller Shift, der da stattfindet, mit Rollenbildern, die sich verändern. Und besagte Interdisziplinarität bei uns im Geiste all der Ingenieure, aber auch rein in die Entwerfenden, die wird dadurch bestärkt. Und da schließt sich eigentlich bei uns in der Diskussion auch so ein bisschen der Kreis, wo wir über Environmental Design sprechen, als etwas, was allumfassend ist. Ja? Und das heißt, wenn wir jetzt hier innerhalb der Branche diese Diffusion veranstalten, dass verschiedene Leute mehr quer wissen, dann erreichen wir eigentlich dieses Bild mehr. Und das war ursprünglich vielleicht in der Werner-Kollern-Architektur ausgeprägter, ja, als in der Hochspezialisierung, die wir durch den Modernismus hatten, ja, der jetzt wieder zusammengeführt wird. Das ist so meine Prognose, aber meine Hoffnung.
Ja, mal schauen, wo es hingeht. Was sind so vielleicht deine Ziele? Was würdest du dir für die nächsten Jahre oder was wollt ihr als Büro noch im Bereich Environmental Design tun?
Ich würde mir wünschen, dass wir dieses Projekt der Verwebung von Disziplinen noch sehr viel stärker vorantreiben. dass wir Leistungsbilder erschließen, die auch in Entwicklung sind, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen. Ja, also was ist eine fundamental nachhaltige Tragwerksplanung? Ja, was ist eine per se fundamentale Fassadenplanung, ja, und Entwurf? Und wie steht es um all die anderen Disziplinen, mit denen wir arbeiten? Und mit dem Hintergrund der Fragestellung, ist das nicht eigentlich auch latent eins? Ja, ist da nicht so eine artifizielle Trennung in Leistungsbildern und dadurch auch Denken von Menschen, also besagte Silos? Und da können wir nie stillstehen. Ja, das ist ein immer fortwährender Prozess, der sich ja auch teils an der Branchenrealität misst. Ja, man muss es auch vermitteln und in die Projekte bringen. Ja. Aber das ist mein Ziel, das weiter voranzutreiben. Ja.
Und was treibt dich persönlich an? Warum machst du das Ganze?
Sicherlich bin ich getrieben von der Idee und dem Wissen, ob der Notwendigkeit, dass wir nachhaltig handeln müssen, um eben die Zukunft von uns selbst, unserer Kinder und der Zivilisation auch zu gewährleisten. Das ist sicherlich etwas, was uns alle umtreibt. Für mich ganz, ganz persönlich aber empfinde ich das als eine Frage von Handwerk. Ja? Denn in Handwerk selber, das heißt etwas materiell schaffen, das hat einen Wert für sich. Ja? Und die Zufriedenheit mit der Qualität und dem Prozess dieses Objekts, was da geschaffen wird, ich behaupte nicht, dass ich das bin, aber man kann es vielleicht vergleichen wie einen Schreiner. Ja, oder der etwas wirklich jetzt gerade deichselt, ja, und dieses Objekt ist dann aus Meisterhand, wenn man so möchte, ja, ist es bei uns nie, das ist aus Teams, ja, und aus denen kommt etwas, was meisterhaft ist, ja, aber der Gedanke von Craftsmanship, ja, der ist einer, der mich umtreibt im Sinne von Menschen, die darüber geschrieben haben, wie Richard Sennett, ja, Soziologe, ja, ein Buch geschrieben, vielleicht interessiert es einige oder andere, das heißt The Craftsman, wo es darum geht, was ist der Wert von deinem Leben in dem, was du jeden Tag machst als Craftsman. Und durch die Nachhaltigkeit machen wir Dinge besser, weil sie natürlicher sind, ja, weil sie selbstverständlicher sind, weil sie nicht mehr gebastelt sind, sondern integral ein Objekt darstellen, was auf einmal funktioniert mit seiner Umwelt. Ja, wieder so eine Schreiner-Analogie, das ist dann die Schublade, die wirklich passt, aber perfekt, ja. Im Gegensatz zu dem, wie es vorher war, irgendwas Schiefes, Krummes und dann kriegst du es da nicht rein. Also eine ganz krude Analogie. Aber das ist, was mich persönlich umtreibt. Weil vielleicht hat man es gemerkt, wenn ich über sowas wie Athen vorhin sprach, das dann zu erleben, wenn dieses Stück, was da rauskommt, ja, passt. Und der Moment, wenn du das spürst mit den Leuten zusammen, mit denen du arbeitest, das vergisst du nicht. Ja, und das treibt mich um, ganz persönlich als Mensch.
Ja, ich glaube, man spürt als Zuhörer deine Faszination oder deine Freude an dem, was du machst. Und das ist schön. Vielen Dank dir für den Einblick und alles Gute.
Ja, danke schön, dass ihr da wart bei uns.
Das war Zukunft bauen. Ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.